Vorgestern hat mich unsere jüngste Tochter gefragt: Papa, wie kannst du für eine Krankheit so viele unterschiedliche Podcast-Episoden aufnehmen und unterschiedliche Interviews führen? Das geht doch gar nicht. Und doch, das geht. Weil MECFS und mittlerweile auch Long-Covid, weil das eben so viele Themen angeht, weil so viele Baustellen mit diesem Thema zusammenhängen, so viele mögliche Ursachen. Und es kann sein, dass du vielleicht noch nie von HPU gehört hast und dass trotzdem gerade dieses Thema in deinem Fall ganz wichtig ist, weil es eine der Ursachen für diese chronische Fatigue sein kann. Hämopyrolactamurie bezeichnet eine genetische bedingte Stoffwechselstörung. Beeinträchtigt ist der Hämstoffwechsel. Das liest du auf Sonjas Webseite HPU and You. Und darum geht es eben auch in dieser Episode. Aber erst nochmal, hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Johannes, ich bin selbst an MECFS erkrankt und in diesem Podcast geht es um das chronische Fatigue-Syndrom. Ja, mittlerweile auch um Long-Covid und um alles andere, was mit Fatigue zu tun hat. Obwohl, es geht noch viel mehr um dich, die oder der du mit dieser Krankheit zu kämpfen hast oder jemand kennst, die mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Und ja, da kommen wir eben früher oder später eben auch auf HPU. Denn die Beschwerden bei HPU erinnern sehr stark an CFS, an Fatigue. Und deshalb ist HPU eines der möglichen Baustellen, die wir uns ansehen sollten. Deswegen freue ich mich, mit Sonja zu sprechen. Sonja ist Diplom-Ingenieurin für molekulare Biotechnologie und sie ist Fachjournalistin. Sie hat selbst viele, viele Jahre unter chronischer Fatigue gelitten und irgendwann hat sie entdeckt, dass es an HPU liegt. Ja, und mittlerweile ist sie Gründerin von hpuandyou.de und gibt dort Kurse und Beratung. Und ja, mit ihr spreche ich gleich. Und übrigens haben wir dieses Gespräch auch als Video aufgenommen. Nur mal so für den Fall, dass wir eben das Bildmaterial auch noch nutzen können und deshalb erwähne ich ab und zu auch mal du, der du hier zusiehst und du wunderst dich vielleicht, wir sind doch hier im Podcast, also nur, dass du Bescheid weißt. Und wir haben übrigens auch einige Wochen später nochmal ein Interview aufgenommen und da war ich Gast bei Sonja auf ihrem YouTube-Kanal und da habe ich über meine MECFS-Erkrankung erzählt. Also wenn du Interesse hast an dem Video, dann geh doch gerne mal auf den YouTube-Kanal von Sonja, den verlinke ich auch hier in den Notizen. Also der YouTube-Kanal heißt, glaube ich, auch HPU and You. Ja, und wenn wir schon dabei sind, wo ich zu Gast war, dann will ich auch nochmal den Podcast von Caroline erwähnen. Superhelden ohne Cape. Und da waren Leila und ich auch eingeladen und wir haben zu dritt geredet und da haben wir auch ziemlich persönliche Dinge von uns selbst erzählt. Also wenn du dir diesen Podcast anhören möchtest, den Link findest du auch in den Notizen. Ja, aber jetzt zurück zum Thema HPU and You. Was hat HPU mit dir zu tun? Sonja, vielen Dank, dass du bereit bist, hier über deine Erfahrung und dein Know-how über HPU zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank, Johannes. Danke auch für die charmante Vorstellung. Ich bin gerade schon ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, ich war 2 Jahre bettlägerig. Das kann man sich kaum vorstellen. Unglaublich und unglaublich toll, dass du da wieder rausgekommen bist.
Ja, also meine Hörer und Hörerinnen wissen, ich bin da noch nicht so ganz raus. Ne? Also ich bin immer noch ganz viel im Bett auch. Mhm. Und das ist tatsächlich, also viele, die mit MECFS zu tun haben und jetzt ja auch Long-Covid, die sagen, das ist schon echt sehr hart, sehr hart. Ja. Aber HPU allein für sich ist ja auch schon sehr hart und du hast ja so auch deine eigene Geschichte mit HPU, deswegen bin ich da total gespannt, auch von dir zu hören, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist, weil du hast ja auch mit einigen Symptomen zu kämpfen gehabt, ne? Was HPU angeht.
Genau, eigentlich von Kindheit an auch schon. Ich hatte so einen ganz bunten Strauß an Symptomen, der sich immer mal geändert hat und auch immer größer wurde im Laufe der Jahre. Das fing an, als Kind war mir einfach ganz oft schlecht. Und das war auch so mein Hauptsymptom. Das hat sich bis, ja, kurz bevor ich 40 wurde, gezogen. Übelkeit, Reizdarm, ganz, ganz schlechte Verdauung. Ich hatte immer das Gefühl, ich vertrage irgendwie gar nichts an Essen. Und ja, in der Pubertät kamen dann ganz schlechter Kreislauf und Ohnmachtsanfälle und eine Angststörung und Zyklusbeschwerden. Und ja, ich glaube, die Schilddrüse hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich war ganz, ganz schlapp, musste mich oft am Tag hinlegen und auch noch mal schlafen, um überhaupt irgendwie durch den Tag zu kommen. Ja, und das alles zog sich so etwa vom Grundschulalter. Also bis da kann ich mich eben bewusst noch dran erinnern. Vielleicht fing es auch schon vorher an, bis ich 37 war. Und dazwischen hatte ich eine extrem lange und umfangreiche Ärzte-Odyssee. Und du nickst
Ach,
wahrscheinlich,
das kommt so
kennst du das
bekannt
auch.
vor, ne? Für ganz viele, auch die dann hier zuhören
Genau.
und zugucken. Oh ja.
Also ich bin wirklich von Pontius zu Pilatus gerannt und dachte immer, ja, einer wird es jetzt mal finden, da muss was sein, ich spüre das doch. Und ich habe auch immer gedacht, Mensch, irgendwie ein Lebensmittel vertrage ich nicht. Und wenn ich das finde und das mal weglasse, dann geht es mir bestimmt gut. Und
Genau.
darüber habe ich halt, ja, ich kann sagen, über 30 Jahre habe ich alle möglichen Auslassdiäten gemacht, die man so machen kann. Und das hat einfach nie irgendeinen durchschlagenden Erfolg gebracht. Und ich habe mich sogar mal ins Krankenhaus einweisen lassen, einfach aus purer Verzweiflung und dachte, naja, also die müssen dann ja wirklich finden, was ich habe, wenn die mal alle Untersuchungen machen, die es so gibt. Das war so Ende der 90er Jahre, da war ich gerade mit der Schule fertig. Und habe da all meine Hoffnung reingesetzt und da stand dann auf dem Entlassungsbogen auch wieder nur somatoforme Störung, also irgendwie psychisch bedingt.
Okay, und also ich kann mir vorstellen, auch gerade im jungen Alter, dass dann ganz, ganz viele Fragen aufkommen, auch von den Lehrern oder so, ne? Ach, die will gar nicht in die Schule und deswegen macht die das alles, oder die Eltern sagen, ach, die ist in der Pubertät, kommt da einfach nicht raus oder was auch immer, ne? Also man versucht ja alles wahrscheinlich durchzudenken, ne?
Genau, ich habe auch auf psychischer Ebene einiges probiert, weil ich einfach ganz oft die Diagnose, dass es psychisch bedingt
Ja.
bekommen habe. Jede Untersuchung war unauffällig und irgendwann dachte ich dann, na gut, wenn das alle sagen, dann forsche ich eben mal in die Richtung, weil ich war ja auch alternativenlos.
Ja,
Und ich hatte ja auch schon eine Angststörung entwickelt. Meine erste Panikattacke hatte ich in der 13. Klasse. Und danach haben ganz, ganz viele gefolgt und mein Bewegungsspielraum ist immer kleiner geworden mit den Jahren. Ich habe mich gar nirgendwo mehr hingetraut und habe dann auch mal Psychotherapien gemacht, 3 Stück insgesamt, die alle so aufs Thema Angst abgezielt haben. Aber auch da hatte ich keinen durchschlagenden Erfolg. Im Gegenteil, meine erste Therapie war eine Konfrontationstherapie. Und die hat mich so gestresst. Die stresst wahrscheinlich jeden, der Angst hat. Und heute weiß ich natürlich, unter Stress wird die HPU nur noch viel schlimmer. Und
genau, ja.
deshalb ging es mir da noch sehr viel schlechter, als es mir ohnehin schon ging.
Das heißt, du musstest dich deiner Angst stellen.
Ja, genau.
Okay,
Ich bin quasi in Begleitung mit dem Therapeuten in Situationen gegangen, die mir Angst gemacht haben.
ja.
Ja.
Bei MECF ist ja so, dass das Hauptsymptom ist die Erschöpfung, ne? Eine ganz starke Erschöpfung. Und da ist es ähnlich, ne? Dass dann irgendwelche Therapeuten sagen, sie müssen einfach sich mehr bewegen. Und das ist eben genauso kontraproduktiv, ne? Sich zu bewegen. Und bei dir war es die Angst auch, der Angst zu begegnen, ja, Stress zuzulassen. Das ist echt kontraproduktiv oft, ne? Aber jetzt bin ich natürlich gespannt. Wie bist du dann darauf gekommen? Wie hast du dann hinterher herausgefunden, dass du HPU hast?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe damals schon als Fachjournalistin gearbeitet und habe für ein Diagnostiklabor gearbeitet. Die haben so Darmtests angeboten. Und dann bin ich umgezogen von Berlin ins Berliner Umland und habe meine Kollegin gefragt, du sag mal, schau doch mal auf deine Therapeutenliste. Mir geht's gerade mal wieder gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich vertrage nichts mehr. Ich nehme immer mehr ab. Guck doch mal. Und dann hat die mir einen Arzt rausgesucht, der diese Darmtests anbietet. Und zu dem bin ich gegangen und habe ihm so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und dann meinte der, ja, Darmtests können wir machen, aber Sie müssen mal einen HPU-Test machen. Und da dachte ich, HPU-Test, was denn das? Ich kam ja vom Fach. Ja, also weißt du, ich war Medizinjournalistin und ich habe natürlich immer viel auch über meine eigenen Themen recherchiert und davon hatte ich noch nie was gehört und
Guck mal an.
ja, habe es dann gegoogelt, wie man es halt so macht und bin gleich auf die Seite vom Robert-Koch-Institut gekommen und die haben gesagt, ach, das gibt's gar nicht und ja, aber der Arzt hat mir doch einen sehr seriösen Eindruck gemacht. Und dann dachte ich, gut, ich gebe der Sache mal eine Chance. Und das habe ich dann gemacht und der Test war eben eindeutig positiv. Und daraufhin hat er die HPU-Therapie mit mir angefangen und die über ein Jahr begleitet. Und das hat mir extrem gut getan. Also innerhalb von einem Jahr waren schon, sage ich mal, 60, 70% meiner Beschwerden verschwunden. Und das halt nach über 30 Jahren. Und ich hatte da selber gar nicht mehr dran geglaubt und mein Umfeld auch nicht. Die kannten mich alle gar nicht, ja, als jemand, der mal am Wochenende Energie für was hat, sondern ich lag irgendwie immer nur auf der Couch und wollte meine Ruhe und war schnell, ja, einfach reizüberflutet und ich hatte immer das Gefühl, ich kann ja gar nicht so viel aushalten wie andere, auch nicht mit so vielen Menschen zusammen sein. Das hat mich immer sehr, ja, gestresst. Ich kam mir schneller gestresst vor als alle anderen.
Ah,
Ja.
es macht schon mal Mut, ne? Auch für alle, die jetzt zugucken oder zuhören, zu sagen, okay, mehrere Jahre, Jahrzehnte, weiß man nicht, was es ist, aber dann hast du doch die Lösung gefunden oder zumindest eine ganz dicke Baustelle gefunden und es geht dir so viel besser. Das ist so mutmachend, echt genial. Deswegen bin ich jetzt auch echt neugierig, was überhaupt HPU ist. Vielleicht nochmal erstmal auch die Symptome. Du hast schon so ein paar Symptome genannt. Aber lass uns noch mal ganz kurz noch mal durchgehen, welche Symptome da sind. Gerade auch, dass wir, die wir jetzt mit MECFS, mit Fatigue und so zu tun haben, ne, dass wir merken, nee, das ist wirklich auch unsere Baustelle. Also du hast gesagt, Magen-Darm-Probleme, das ist auch immer mal ein Problem bei MECFS. Aber das ist jetzt nicht so das Hauptproblem meistens, ne? Aber da sind ja doch ganz viele Überschneidungen. Würdest du da noch mal so ein paar Symptome nennen?
Gerne, ja. Also das Hauptsymptom, das deckt sich absolut. Das ist nämlich einfach Erschöpfung. Eine ganz, ganz chronische, schwere Erschöpfung. Das Problem ist, die HPU ist noch nicht so gut erforscht, aber das Problem kennt ihr ja auch. Genau, und ich habe einen Fragebogen auf meiner Seite und der wurde, ja, jetzt glaube ich schon 8000 Mal ausgefüllt. Also ist schon, hat schon ein bisschen eine Aussagekraft
Oh
und ich
ja.
weiß natürlich auch nicht, ob alle Menschen, die den ausgefüllt haben, eine HPU haben, aber 90% haben angeklickt, dass sie sehr erschöpft sind. Und das ist auch das, was ich von meinen HPU-Leuten, die in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel sind, immer zurückgespiegelt bekomme. Die kommen halt kaum mehr durch den Tag vor lauter Erschöpfung. Und dann gibt es eben diesen bunten Strauß an Symptomen, wo sich jeder mit einer HPU so ein bisschen was anderes rauspickt. Viele haben eben diese Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, andere haben das aber gar nicht. Dann gibt es welche, die haben halt häufig Migräne. Dann gibt es auch welche, die haben gar keine Migräne. Schilddrüsenstörungen sind häufig mit dabei, also hauptsächlich natürlich in Richtung Unterfunktion. Die Nebennierenschwäche ist ein großes Thema.
Guck, wieder viele Überschneidungen, ja.
Ja, genau. Bei Frauen eben vor allem auch im hormonellen Bereich, also Zyklusbeschwerden, unregelmäßige Zyklen. Unfruchtbarkeit kann auch ein Thema sein, muss aber nicht. Übelkeit in der Schwangerschaft und so Sachen. Also der Strauß ist breit gefächert. Wir haben auch ungefähr 50%, die häufig mit depressiven Episoden zu kämpfen haben und oder Angst- und Panikattacken. Sag mal, das ist so der psychische Bereich der HPU. Histamin ist häufig ein Problem und da sind wir auch dann schnell wieder im Bereich Panikattacken. Ja, also du siehst, man kann es gar nicht so ganz klar und knapp umreißen. Das ist wirklich ein sehr breit gefächertes Thema. Und ja, man kann sehr, sehr gerne einfach mal auf meine Webseite gehen. Da gibt es einen Fragebogen, den kann man kostenlos ausfüllen. Die Ja, Fragen sind unterteilt in Männer und Frauen natürlich, weil wir bei den Männern die Zyklus- und Schwangerschaftsthemen nicht
Stimmt, die hatte
abfragen.
ich nicht, ja.
Ja, genau. Und da kann man einfach mal einen Eindruck davon bekommen, ob HPU überhaupt ein Thema für einen sein
Ja,
könnte.
das ist sehr gut. Also die Seite verlinken wir natürlich auch hier in den Notizen, ne, zum Podcast. Eine Sache hast du auch auf deiner Webseite oder auch in einem der Videos mal genannt, eben auch die ganzen Muskel- und Gliederschmerzen. Ne? Fibromyalgie ist eben auch immer ein Thema und das ist ja auch wieder eine dicke Überschneidung, ne, mit unserer Symptomatik. Ja.
Die habe ich gerade einfach vergessen, einfach weil es so viele.
Ja, weil es eben so ein bunter Blumenstrauß, wie du sagst, ein bunter Blumenstrauß, wo man manchmal auch die eine Sorte vergisst oder die andere. Der Unterschied ist, diese Blumen, da sind wir alle gegen allergisch. Ne? Also keiner möchte solch einen bunten Blumenstrauß zu Hause haben wollen. Wirklich nicht. Aber es gibt ja Möglichkeiten, gerade bei HPU, dass man da auch was gegen machen kann. Aber würdest du vorher nochmal auch erklären, was ist HPU überhaupt? Also das hat ja was mit dem Häm-Molekül zu tun. Das weiß ich schon und mit Enzymen, aber du weißt da ja viel mehr zu. Würdest du da mal ein bisschen was zu sagen?
Gerne. Ja, also Häm kennen die meisten aus dem Biounterricht noch vom Hämoglobin. Da hat das eigentlich jeder schon mal gehört. Das ist der Stoff, der den Sauerstoff durch unser Blut transportiert. Und da ist eben das zentrale Molekül, ist es Häm. Und das brauchen wir aber auch noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen im Körper, nicht nur beim Hämoglobin. Und bei der HPU können wir eben dieses Häm teilweise nicht richtig aufbauen. Na? Da sind 8 Enzyme beteiligt am Aufbau und am Ende muss so ein Ring geschlossen werden und das können wir nicht richtig machen. Und dieses falsch gebaute oder gefaltete Häm, das ist ja neurotoxisch, also schädigt unsere Nerven und deshalb möchte der Körper das wieder loswerden. Und der muss es wasserlöslich machen. Und damit das Häm wasserlöslich wird, heftet er Zink und aktives Vitamin B6 da dran. Und das wird dann einfach in größeren Mengen mit diesem falsch gebauten Häm aus dem Körper ausgeschieden über den Urin.
Okay, ja.
Und genauso messen wir die HPU auch. Die wird im Urin gemessen. Da messen wir genau diesen Komplex, der da in größeren Mengen ausgeschieden wird.
Also es wird mehr ausgeschieden als bei einem Menschen, der jetzt kein HPU hat.
Ja, genau.
Wir alle scheiden etwas aus, aber eben nicht in der Menge, ne?
Normalerweise wird das Häm über die Leber abgebaut und in diesem falschen Zustand quasi in der HPU, da wird einfach dieser Abbauweg über die Niere genutzt. Da wird vermehrt der Abbauweg über die Niere genutzt.
Okay, ja. Jetzt hast du schon gesagt, man kann das messen. Wie kann ich das messen am besten?
Da gibt es einfach vorgefertigte Urintests. Es gibt 2 Stück. Einmal den von Medivere, das ist das Labor Ganz Immun in Mainz. Da kann man den bestellen.
Verlinken wir auch wieder alles hier, ja.
Kostet um die 30 Euro. Und dann gibt es noch ein holländisches Labor, da kann man den auch bestellen. Ist aber wesentlich teurer. Deshalb empfehle ich eigentlich gerne den deutschen Test.
Aber die tun sich nichts jetzt in den Ergebnissen.
Nö.
Weil ich habe den holländischen gemacht, ne? Bei
Ja.
KEAG, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen
Genau.
ist, ne? KEAG NL, genau. Ja.
Genau. Also bei KEAG kann man sowohl im Morgenurin messen als auch im 24-Stunden-Sammelurin. Bei Medivere wird es nur im Morgenurin gemacht. Ich sehe da jetzt aber keinen großartigen Unterschied.
Ja.
Funktioniert in beiden Fällen gut.
Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das nur mein Morgenurin war oder ein Sammelurin. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Also ich habe ihn eingeschickt, genau. Die haben mir ja alles dann zugeschickt, das Material, ne? Also
Genau.
wirklich ganz einfach und dann nur den Urin wieder zurückschicken.
Ja.
Also ist recht problemlos und relativ günstig, würde ich auch sagen, ne? Medivere
Genau.
irgendwie um die 30 Euro oder weniger sogar.
Das holländische Labor kostet, glaube
Ja.
ich, 80 bis 90
Ja,
Euro
das war
und das
teurer.
deutsche um die 30. Genau.
Genau, ja. Jetzt hatte ich den Wert 0,69. Was sagt man dann? Mikroliter pro Liter? Nein, Mikro, was auch immer.
Ich glaube, das sind Mikromol pro Liter. Ich weiß, ich nutze den KEAG-Test sehr, sehr selten. Deshalb habe ich das gerade nicht so parat, wie die das messen. Ja, das ist eigentlich ein relativ niedriger Wert. Aber wir haben hier eben dieses Paradoxon bei der HPU, dass gerade Menschen, die schon in einem längeren chronischen schlechten Gesundheitszustand sind, oft gar nicht mehr so in der Lage sind, dieses falsch gebaute Hemm auszuscheiden. Ja, und nur dann können wir es ja im Urin auch erfassen. Manchmal ist es dann so, also man muss ein bisschen unterscheiden, bei wem man den HPU-Test gerade durchgeführt hat. Hat man ein Kind, das sich vielleicht seit einem halben Jahr nicht so gut fühlt oder ein bisschen auffällig ist und das hat niedrige HPU-Werte, dann würde ich sagen, da spielt die HPU offenbar keine große Rolle. Teste ich jemanden, der schon vielleicht ein bisschen älter ist und schon über viele Jahre chronische Beschwerden hat, dann kann es durchaus sein, dass dieser Mensch diesen HPL-Komplex, so nennen wir den, einlagert, anstatt ihn auszuscheiden. Ja, vielleicht kann er den gar nicht mehr gut ausscheiden, weil ihm vielleicht Zink und Vitamin B6 fehlt. Und so okay. kommen wir dann eben trotz schlechtem Gesundheitszustand zu eigentlich niedrigen Werten im HPU-Test. Jetzt fragt man sich, naja, aber was für eine Aussagekraft hat dieser Test dann? Er gibt uns eine Idee. Ja, er gibt uns eine Idee. Man muss immer beides sehen. Passen die Symptome zur HPU, ja oder nein? Wenn meine Symptome überhaupt nicht zur HPU passen, dann ist ein niedriger Wert oder ein negativer Test natürlich auch negativ.
Genau, und das, da kommen wir ja gleich auch noch zu, was kann ich dann tun? Und da merkt man ja auch, man kann es ja ruhig mal ausprobieren, es schadet nichts, ne? Wenn man den Verdacht hat, dass man einfach mal nachfüllt und guckt nach einigen Monaten. Das ist ein guter Tipp, auch bei mir nochmal, weil ich dachte, ach ja, 0,69 ist nicht so schlimm, aber das stimmt. Du sagst, also ich habe das jetzt für mich so verstanden, dass manche Baustellen im Körper diese Baustelle vielleicht auch so ein bisschen verstecken. Ne? Also dass man gar nicht merkt, dass es vielleicht eine größere Baustelle ist. Und das ist ja bei ME/CFS auch gerade so, dass es immer eine größere Baustelle ist. Bei Long-Covid ja auch. Also ganz viele haben ja Corona gehabt. Aber nur 10-20% entwickeln dann Long-Covid. Warum das? Die haben doch den gleichen Auslöser gehabt. Eben, weil es schon andere Baustellen gab und alles zusammengenommen ist mal wieder eine andere Baustelle. Ne? Also es ist ja eine Dynamik vorhanden.
Genau.
Und das habe ich auch bei dir verstanden, auch auf deiner Webseite nochmal, dass ja oft noch andere Störungen dazukommen. Du hast ja schon gesagt, Schilddrüse oder auch Mitochondrien, ne? Die Mitochondriopathie und so. Und was ich auch ganz interessant fand, die Halswirbelsäule, hast du nochmal erwähnt.
Also es gibt verschiedene Stimmen zur HPU und zum Beispiel der Professor Bodo Kuklinski, ich weiß nicht, ob du von hast du auch schon mal gehört.
Er hat ja einiges zu Mitochondriopathie auch dann geschrieben, ne? Ja.
Genau. Der geht also davon aus, dass die HPU gar nicht unbedingt eine erbliche Sache ist, sondern oder zumindest auch mit über die Halswirbelsäule ausgelöst werden kann. Mhm. Und die Halswirbelsäule ist ja ein ganz besonders empfindlicher Bereich im Körper. Es sitzen auch viele Mastzellen in dem Bereich. Und wenn wir hier eben eine Instabilität haben, woher die auch immer kommen mag, manche sagen hier wieder, das kann genetisch bedingt sein, andere haben tatsächlich mal ein Schleudertrauma erlitten. Mhm. Auf jeden Fall beobachten wir eben, dass mit dieser Nackeninstabilität häufig diese HPU-Symptome einhergehen. Der Prozess ist quasi der, dass durch so eine Nackeninstabilität nitrosativer Stress ausgelöst wird, der ja häufig den Stoffwechsel nochmal mehr belastet als ein oxidativer Stress. Ich glaube, man muss das biochemisch gar nicht bis ins letzte Detail verstehen. Wichtig ist einfach, das sind Zustände, die dem Stoffwechsel nicht gut tun, die ihn auslaugen und das wollen wir halt nicht haben.
Ja, super interessant, echt super interessant, ja. Es ist wieder wie so ein Domino-Effekt, aber nicht so einfach nur ein paar Dominos hintereinander, sondern die bedingen sich alle auch noch ineinander. Ja. Ne? Das ist einfach sehr komplex.
Ja.
Aber Komplexität, dieses Wort, das nutze ich oft dann irgendwie auch in meinem Podcast oder wenn ich mich mit ME/CFS beschäftige, das kann ja auch erstmal überfordern, dass man denkt, ja, so komplex, da werde ich sowieso keinen Weg finden. Aber nein, es gibt Wege, das ist schon mal gut. Ne? Also auch gerade bei HPU, es gibt gute Wege. Was mich vorher noch mal interessiert, man hat auch immer mal von KPU gesprochen, KPU und HPU. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum da vielleicht auch zu gestritten wird.
Da wird
wirklich gestritten, ja, ist das richtig?
Ja,
vielleicht interessiert das ja manche, die jetzt hier zuhören. Deswegen würdest du da ein paar Worte zu sagen. Ja.
Also ich kann gerne meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich glaube, die allgemeingültige Wahrheit in dem Bereich ist noch nicht vollständig gefunden worden, so würde ich es mal. Also in meinem Empfinden ist es egal, ob man das HPU oder KPU nennt. Die Menschen haben die gleichen Symptome, denen geht es nicht gut. Und man kann ihnen auf die gleiche Art und Weise helfen. Und das ist das, was für mich zählt. Ob da jetzt biochemisch irgendwie so ein kleines bisschen was anderes im Urin ausgeschieden wird bei der KPU als bei der HPU, das ist mir persönlich total egal. Und ich glaube, das ist den meisten Betroffenen total egal. Und den Amerikanern ist es übrigens auch egal. Die nennen nämlich beide einfach Pyrolyx. Ja? Die werfen das alles in einen Topf. Und ich mache das der Einfachheit halber einfach genauso.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine deutsche Sache, dass wir sehr genau und gründlich sind und deswegen sehr gerne unterscheiden. Wir merken das in unserer Thematik, ist das jetzt ME oder CFS? Myalgische Enzephalomyelitis ist doch nicht das gleiche wie chronisches Fatigue-Syndrom. Wir bei Fasination würden sagen, komm, lass uns doch der Einfachheit halber einfach alles zusammenpacken, weil eben viele Problematiken immer das Gleiche sind. Das ist dann so, Detailfragen sind denn da. Siehst du das eben auch bei HPU und KPU.
Ja. Ich denke, wenn wir daraus einen therapeutischen Nutzen ziehen können durch diese Differenzierung, dann ist es durchaus sinnvoll. Aber ich denke, im Bereich KPU, HPU ist es einfach nicht der Fall. Also lohnt sich das aus wissenschaftlicher Sicht durchaus, mag ich nicht abstreiten, aus therapeutischer Sicht und für die Betroffenen finde ich es nicht sinnvoll, da so akribisch zu unterscheiden.
Genau, ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ne? Wenn es für die Therapie, für die Behandlung sinnvoll ist, dann sollte man unterscheiden. Wenn es nur darum geht, sich zu streiten über irgendwelche Begrifflichkeiten, dann, ach nee, lass uns die Zeit nicht vergeuden. Ne?
Genau.
Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt einen Test gemacht. Also gehen wir einfach mal chronologisch durch. Ich habe jetzt mir den Podcast angehört oder das Video. Ich merke, oh ja, das ist was für mich. Ich mache den Test. Ich merke, ja, die Werte, die sind sehr deutlich, dass ich eine HPU habe. Was mache ich jetzt?
Normalerweise würde man zum Arzt gehen, wenn man krank ist, ja. Aber du und deine Community, ihr habt sicher auch das gleiche Problem. Das funktioniert halt nicht in allen Fällen. Und man probiert es immer wieder und stößt halt nicht immer auf Resonanz. Und bei uns HPUlern ist es oft auch so, dass Ärzte dem ablehnend gegenüberstehen und sagen, das ist Quatsch, das gibt's nicht oder das ist Geldmacherei oder wir haben keine wissenschaftlichen Studien dazu und so weiter. Und das verunsichert die Menschen natürlich sehr und ja, beraubt sie möglicherweise auch eben der Option, dass das alles mal wieder weggehen kann. Deshalb ist für mich Schritt 1, sich informieren. Das steht an allererster Stelle. Also bevor man irgendwelche therapeutischen Maßnahmen einleitet, einlesen, verstehen, was habe ich da, warum habe ich das, lässt sich nicht immer vollständig klären, ist auch gar nicht so wichtig, aber man muss grob verstehen, auch ohne Biochemiestudium, was ist da los in mir? Einfach um gute Entscheidungen für sich treffen zu können.
Und es gibt ja gute Biochemiker, die können das so gut erklären, dass ich das dann verstehe. Also vielen Dank an dich, Sonja. Genau. Ja, wir müssen nicht immer alles ins Detail verstehen, aber dass wir uns da informieren, ein sehr guter Punkt. Ja.
Genau. Ich war damals eben in der Situation wie viele. Ich hatte diese Diagnose. Ich habe im Internet ganz viele Warnmeldungen gelesen, aber ich hatte eben kaum Informationsmöglichkeiten. Und deshalb habe ich eben 2019 diese Webseite ins Leben gerufen, einfach erstmal nur, um zu informieren, was ist das, was kann ich jetzt tun? Genau, also wir nehmen an, ich habe mich eingelesen, ich habe verstanden, was habe ich da, dann ist Punkt 2, was kann ich tun? Ich kann jetzt je nach Typ eben sagen, ich suche mir einen Therapeuten, das ist absolut legitim. Es gibt nur nicht sehr viele in Deutschland, die sich gut mit der HPU auskennen. Aber man kann durchaus Glück haben und einen finden. Das war bei mir ja genauso. Wenn dem nicht der Fall ist, dann ja, kann man auch einfach zu mir kommen. Ich biete ein HPU-Startprogramm an. Da lernt man ganz leicht verständlich Schritt für Schritt, wie man das alles selbst in die Hand nehmen kann. Das ist für Menschen, die einfach gerne ihre Gesundheit ja selbst managen und sich nicht unbedingt nur in die Hände eines Therapeuten geben möchten. Ja, Schritte in diesem Startprogramm sind zum Beispiel, man lernt, welche Ernährungsweise tut den meisten HPUlern gut, was kann ich da umstellen, wie kann ich überhaupt diesen besonderen Stoffwechsel günstig beeinflussen? Ja, da spielt zum Beispiel Stress eine ganz, ganz große Rolle. Und da ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, Stress ist so ein ausgelutschter, blöder Begriff. Ich mag ihn eigentlich nicht, weil Stress ist irgendwie cool, jeder hat ihn und alle reden drüber, ich bin so gestresst.
Je gestresster wir sind, desto wichtiger sind wir, ne?
Ja, genau. Aber es geht hier wirklich darum zu verstehen, dass man, wenn man in einem Dauerstress lebt, einfach nicht gesund werden kann mit der HPU. Das funktioniert nicht, weil wir wissen, das ist messbar, dass jedes Stressereignis diesen Bau von dem falsch gefalteten Häm befeuert. Ja? Und das ist ja die Grundlage des ganzen HPU-Problems. Und deshalb muss man wirklich zwanghaft mit einer HPU dafür sorgen, dass man eben kein komplett gestresstes Leben hat. Und da meine ich jetzt nicht nur, man sollte jetzt kein DAX-notiertes Unternehmen leiten, sondern Stress kann halt einfach auch sein, dass ich als, ja, Frau jetzt zum Beispiel komplett überlastet bin, weil ich die gesamte Care-Arbeit meiner Kinder übernehme, nebenher noch Karriere mache, das Haus in Ordnung halte, die Schwiegermutter glücklich mache und so weiter. Ja, also du weißt, was ich meine. Wie kann ich gut für mich sorgen in ja einfach psychischer Hinsicht? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Wie gestalte ich mein Leben? Das sind sehr, sehr wichtige Therapiesäulen in der HPU.
Ganz interessant, ja, weil das ja bei uns genau das Gleiche ist, ne? Also Entspannung. Ich habe so diese drei E's mir hier aufgeschrieben, ne? Ernährung, Entspannung, Entgiftung, ne? Und Entspannung ist eben das. Und das finde ich auch nochmal gut, dass du das sagst, dass Stress einmal ausgelutscht ist und dass er auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Also für jeden ist Stress etwas anderes. Und für den einen ist eine Geburtstagsparty etwas, was ihm Energie gibt. Für die andere ist eine Geburtstagsparty vielleicht richtig stressig. Dieselbe Situation, aber es wird ganz anders wahrgenommen. Deswegen darf auch keiner sich irgendwie ein schlechtes Gewissen machen oder sagen, Mensch, das darf mich doch jetzt nicht stressen. Das schaffen andere doch auch. Nein, wenn es mich stresst, wenn es mir Druck macht, dann ist das für mich Stress, weil.
Genau.
Und den können wir vermeiden, ja.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Genau das kriege ich auch ganz häufig zurückgemeldet. HPUler sind im Allgemeinen nicht sehr stressresistent. Deren Fass ist einfach viel, viel schneller voll als das Fass von anderen Menschen. Und gerade Stichwort Geburtstagsparty, Menschenansammlungen und so weiter, da können HPUler regelrecht verkatert sein hinterher.
Ja.
Brauchen dann wirklich einfach wieder Zeit für sich. Und da appelliere ich ganz, ganz vehement dafür, dass man sich diese Zeit dann eben auch nimmt und nicht krampfhaft versucht, so zu sein wie alle anderen. Genau, also wir hatten Stress, wir hatten Ernährung. Bei der Ernährung ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man so wenig Gifte wie möglich aufnimmt. Also Alkohol, absolutes No-Go für HPUler. Fertigessen sollte man nicht essen. Man sollte eigentlich im Supermarkt in der ersten Abteilung 90% seiner Zeit verbringen, ja, wo es die unverpackten Obst- und Gemüsedinge gibt. Aus diesen Zutaten sollte man regelmäßig frisch kochen. Ich sage nicht 100%, das können wir einfach nicht leisten im Alltag, aber 80% reichen völlig aus, dass man da wirklich eine vernünftige Ernährung hinkriegt. Zu Beginn verzichten wir auch sehr, sehr gerne auf glutenhaltige Getreide, auf Zucker, auf Kuhmilchprodukte und auf Koffein. Und der Trick dabei ist, dass man das gemeinsam macht, und gleichzeitig. Also nicht, ich teste mal Gluten, dann esse ich das wieder, dann lasse ich mal den Zucker weg. Wenn man das gleichzeitig weglässt, dann hat man oft die allerbesten Effekte.
Okay, ja, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, genau. Weil man ja oft nur so eine Sache mal ausprobiert. Ich denke da gerade als Beispiel ein Fußballteam, ne? Wenn man so sagt, ich schicke erstmal den einen aufs Feld, wenn der das nicht hinkriegt, schicke ich den anderen aufs Feld. Es wird natürlich nie klappen, ne? Man muss natürlich alle 11 gleichzeitig drauf haben. Und so ist das hier auch, ja. Das ist nochmal ein ganz guter Punkt. Okay. Also alles gleichzeitig in der Ernährung gleichzeitig, aber eben auch Ernährung und Entspannung zum Beispiel. Also auch diese beiden großen Bausteine, ne? Auch gleichzeitig.
Genau. Und ja, beim Koffein ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ich habe sehr viele HPUler, die mir berichten, ich komme ohne Kaffee überhaupt nicht mehr durch den Tag. Da schaffe ich meinen Tag gar nicht mehr. Und ich rate immer jedem, der das Gefühl hat, ich komme ohne Koffein nicht mehr durch den Tag, der sollte es wirklich ganz, ganz dringend weglassen. Weil ja, Koffein laugt einfach die Nebennieren aus. Das weißt du oder weiß deine Community sicher sehr viel besser. Mit jedem Mal, wo wir Koffein trinken, schüttet die Nebenniere Cortisol aus und irgendwann sind die Speicher leer, denn eigentlich brauchen wir das Cortisol ja, wenn wir einen akuten Stress haben. Und ja, wenn man sich dann einfach mit Unmengen Kaffee zuschüttet, dann wird das Problem immer größer mit der Erschöpfung. Und deshalb gehen wir quasi auf einen ziemlich harten Entzug am Anfang der HPU-Therapie und die meisten denken, oh Gott, das schaffe ich gar nicht. Aber alle in meinen Kursen haben das bisher geschafft und ich habe noch nie die Rückmeldung bekommen, das hat mir nicht gut getan.
Okay,
Nie. Also das ist wirklich, für viele ist es ein absoluter Aha-Moment, noch bevor wir mit allem anderen beginnen.
Das heißt, du hast verschiedene Phasen dann auch. Also du beginnst, wie du gerade gesagt hast, bevor wir mit was anderem beginnen. Das heißt also, es gibt eine Reihenfolge in
Ja,
dem Ganzen.
genau.
Okay,
Da
ja.
gibt es eine Reihenfolge. Auch wie wir die Mikronährstoffe einführen, das machen wir ganz sanft und nach. Und das ist sinnvoll, weil viele einfach über ganz viele Jahre nicht richtig entgiften konnten. Und wenn man dann zu schnell mit den fehlenden Mikronährstoffen da reingeht, dann ist quasi das System komplett überlastet und dann gibt es Nebenwirkungen und dann möchte man das auch nicht mehr so fortführen. Na, deshalb machen wir so eine ganz sanften, einen ganz, ganz sanften Start in die HPU-Therapie.
Das merke ich gerade momentan. Ich habe mit einer Entgiftung angefangen. Ich habe ganz viele Schwermetalle im Körper, habe meine Zähne, bin gerade dabei, die Zähne zu sanieren zu lassen. Habe mit der Entgiftung angefangen und mir ging so viel schlechter dann. Bis ich gemerkt habe, warte mal, das ist klar, das ist die Entgiftung, weil ich da eben Mittel genommen habe und in einer viel zu hohen Dosis, obwohl ich da schon aufgepasst habe. Aber da habe ich gemerkt, was das ausmachen kann, wenn man mal manche Nahrungsergänzungsmittel ungetestet, ungeprüft einfach so zu stark nimmt. Ne? Das ist nochmal ein ganz guter Punkt.
Das kann sehr unangenehm sein,
Oh ja.
ja.
Ja, das ist hilfreich. Aber trotzdem schon mal, dass wir schon mal eine Ahnung haben, welche Nahrungsergänzungsmittel das sind. Das sind ja drei ganz wichtige, ne? Würdest du da noch mal was zu sagen? Du hast es ja eigentlich schon auch indirekt gesagt, als du sagtest, dass wir ganz viel ausscheiden davon, ne?
Genau, wir scheiden Zink, Vitamin B6 und Mangan aus, aber seltsamerweise sind die dann, wenn man sie misst, nicht bei allen HPUlern tatsächlich auch in dem Mangel. Ja, das ist der Fall, weil wir eben nicht nur aus der HPU bestehen, sondern unser Stoffwechsel ja noch ganz, ganz viele andere Prozesse hat. Und die einen können diesen Verlust eben besser kompensieren als die anderen. Also man kann nicht sagen, ich habe keinen Zinkmangel, dann kann ich überhaupt keine HPU haben. Ja? So
Okay.
rum kann man nicht argumentieren. Und der erste Schritt der HPU-Therapie, sage ich mal jetzt auf der wirklich therapeutischen Seite, ist bei mir immer mal messen, mal gucken, was da eigentlich los ist. Und ich rate immer zu einer Vollblut-Mineralstoffanalyse, um mal zu gucken, Zink, Magnesium, Mangan, Selen, wie schaut es da aus? Bin ich da versorgt? Ferritinspiegel ist wichtig, den mal messen lassen, Vitamin D. Auch bei Q10 kann man mal schauen. Also ist natürlich auch immer eine Finanzfrage. Man kann ganz, ganz viel messen, je je mehr man misst, desto mehr muss man natürlich auch bezahlen, aber desto mehr Informationen hat man. Aber da gibt es eben so eine Spanne, ein absolutes Minimum, wäre für mich eine Mineralstoffanalyse und Ferritin und die Schilddrüsenwerte mal anzugucken. Und dann ist es nach oben hin quasi offen, wie weit man ja, die Laborparameter da zu Beginn einfach einholen möchte und finanziell auch kann.
Ist ja 1:1 beim chronischen Fatigue-Syndrom genauso, ne? Genau
Ja.
das, was du gesagt hast. Das sind so diese Werte, die man testen lassen sollte, ne?
Genau.
Ich weiß nicht, hattest du B6 erwähnt auch? B6 gehört ja auch noch dazu, ne? Vielleicht
Genau.
hast du es ja auch gesagt, genau, ja.
Bei B6 haben wir bei der HPU eine Besonderheit. Und zwar, wenn man so ganz normal zum Hausarzt geht und der B6 einfach im Blut mal misst, dann ist das häufig sogar sehr erhöht. Und dann rät einem der Hausarzt, na, nehmen Sie bloß kein B6 ein, das ist ja schon ganz hoch. Bei HPUlern ist es aber so, dass wir häufig die inaktive Form, die dort im Blut gemessen wird, nicht in die aktive Form umwandeln können. Und dann haben wir eben im Blutserum diese hohen Spiegel, aber in unserer Zelle kommt gar nichts davon an. Und wenn man in so einer Situation dann auf die Einnahme von aktivem Vitamin B6 verzichtet, ja, dann verhungert quasi die Zelle an Vitamin B6 und kann ganz viele Stoffwechselschritte dann nicht mehr richtig ausführen. Deshalb rate ich immer dazu, das Vitamin B6 auf der funktionellen Ebene zu messen. Und das kann man ganz einfach zu Hause machen über einen Urintest wieder. Da wird das Cystathionin im Urin gemessen. Und ja, ist einfach umgekehrt quasi proportional. Also wenn man einen hohen Cystathioninwert hat, kann man von dem niedrigen B6-Spiegel ausgehen und umgekehrt.
Okay. Da gibt es auch einen Test bei Medivere oder woanders, wo ich dann das machen lassen kann, oder?
Empfehle immer den von Esantira. Genau, können wir ja auch verlinken
Ja,
natürlich.
Esantira. Genau, verlinken wir auch. Ja, sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir nochmal gucken, welche Behandlungsmöglichkeiten. Das Wichtigste ist erstmal, sich zu informieren, dann auch die Reihenfolge zu beachten. Vorsichtig ranzugehen, also nicht einfach so grob, okay, jetzt habe ich mir den Podcast angehört, jetzt kaufe ich mir die Mittel und jetzt mache ich das einfach. Das wäre nicht so gut, sondern sich am besten beraten lassen, auf jeden Fall. Verlinken wir ja auch hier in den Notizen, dass du eben diese Beratung anbietest. Du hast einen Kurs dazu, den du anbietest. Aber nur schon mal die groben Themen waren eben Ernährung, Entspannung, Nahrungsergänzungsmittel. Entgiftung habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Ich glaube, das haben wir mal so am Rande immer mal gesagt. Willst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen?
Ja, also die HPU ist eine Entgiftungsstörung. Das heißt, wir müssen in erster Linie mal gucken, dass wir überhaupt viel weniger Gifte aufnehmen als jemand, der keine HPU hat, weil wir sie ja viel schlechter wieder loswerden. Und da kann man in ganz, ganz vielen Lebensbereichen Gifte einsparen und das ist wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil vielen Menschen ist es gar nicht bewusst. Wenn ich zum Beispiel einen Thunfischsalat esse, dann habe ich meinen Quecksilberspiegel in ja,
Oh ja.
unwieder runterbringbare Höhen katapultiert. Und das muss ich aber wissen, wenn ich mir eine Pizza beim Italiener bestelle oder so. Ja, ich muss beim Kosmetikkauf ganz genau gucken. Gerade Frauen haben teilweise einen echt hohen Kosmetikeinsatz. Und da kann man sich ganz, ganz, ganz viel blödes Zeug auf die Haut schmieren oder auch als Lippenstift, was ja dann auch in den Körper reinkommt. Ja, beim Waschmittel, Putzmittel, Spülmaschinentabs. Also wir sind quasi ständig von Unmengen Giften umgeben. Und wenn wir in allen Lebensbereichen, wo wir das irgendwie machen können, das runterreduzieren, dann haben wir unseren Stoffwechsel schon ganz massiv entlastet. Und hier fängt für mich immer schon Entgiftung an. Also erstmal gucken, dass nicht so viel reinkommt. Ich kann einfach mit einer HPU nicht jeden Tag Fisch essen. Also Sushi jeden Tag ist tabu. Ich muss einfach gucken, woher stammen meine Lebensmittel. Da ist biologischer Anbau natürlich gut, regional, weil bei uns ganz andere Regeln herrschen als im Ausland. Und. Ja, also es gibt zig Bereiche jeden Tag, mit denen unser Körper in Berührung kommt und wo wir Gifte einsparen können. Ja, und viele denken dann, naja, sie hat gesagt, HPU ist eine Entgiftungsstörung, da muss ich jetzt irgendwie aktiv entgiften. Da trinke ich jetzt 5 Liter Selleriesaft oder ich nehme eine Tonne Chlorella-Algen, zwar überspitzt gesagt.
Ja, jetzt bin ich gespannt, genau.
Genau, jetzt schalten wir Werbung. Das geht in ganz, ganz vielen Fällen nach hinten los. Also ich habe viele, viele in meiner Facebook-Gruppe, die berichten, ich habe das ausprobiert, weil ich es irgendwo im Internet gelesen habe und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ja, das liegt eben oft daran, dass zu Beginn der HPU-Therapie der Stoffwechsel noch gar nicht in der Lage ist zu entgiften. Und wenn wir dann die Entgiftung nochmal extra ankurbeln, dann sind die Systeme einfach ganz schnell überlastet. Das heißt, Selleriesaft empfehle ich überhaupt nicht für HPUler. Da haben sich ganz viele schon wirklich in blöde Zustände gebracht. Und das Gleiche gilt auch für Chlorella-Algen. Dafür müssen wir nämlich ganz, ganz große Mengen einnehmen, damit die Chlorella-Alge das Gift, was sie gebunden hat, nicht irgendwo anders wieder loslässt. Und dann haben wir möglicherweise noch ein größeres Problem als vorher. Und wenn wir diese großen Mengen einnehmen, dann haben wir eben oft Magenprobleme. Das fühlt sich nicht so gut an, wenn man so viele Chlorella-Presslinge da schlucken muss. Ich glaube, um da eine einigermaßen vernünftige Dosierung zu bekommen, muss man schon 60, 70 von den Dingern am Tag schlucken oder noch mehr sogar. Und das macht eben oft eine etwas unschöne Verdauung, die schon im Magenbereich anfängt. Und dann sagt man, naja, dann nehme ich halt lieber weniger und schon kann man in dieses Umverteilungsproblem reinrutschen. Also ich empfehle erstmal die Finger lassen von solchen Wunderentgiftungsthemen und lieber erstmal den HPU-Stoffwechsel wieder richtig aufstellen, sodass der ja möglicherweise zum ersten Mal nach vielen Jahrzehnten mal in der Lage ist, selber richtig zu entgiften. Das konnte der ganz, ganz viele Jahre gar nicht. Und das lassen wir denen dann erstmal 1-2 Jahre machen. Und wenn man dann immer noch das Gefühl hat, man muss irgendwas loswerden, dann kann man sich mit dem Thema nochmal näher beschäftigen. Aber zu Beginn der HPU-Therapie ist gleichzeitige Entgiftung nicht angesagt.
Ah, du, ich bin so froh, dass ich dich auf Entgiftung angesprochen habe, dass du das erzählt hast. Weil jetzt, während wir hier gerade aufnehmen, gerade vor 2-3 Wochen, glaube ich, haben wir 2 Episoden hochgeladen zum Thema Entgiftung. Okay. Eine, die ich selber gemacht habe, einfach mal grundsätzlich zum Thema Entgiftung. Und dann habe ich Frau Dr. Teuerkauf eingeladen. Ah, ja. Mhm. Und sie hat ja auch gerade dieses Chlorella-Protokoll. Mhm. Und uns ist ganz wichtig, jetzt auch für den Podcast, für die MECFS-Community, dass wir nicht so sagen, das ist die eine Sache und die hilft auf jeden Fall, sondern dass wir verschiedene Seiten mal gegenüberstellen. Mhm. Und deswegen ist das so gut, dass du das auch hier sagst, einfach mal auch mal eine Gegenstimme, weil ich selber ja auch merke, ich weiß gar nicht, ob mir das so gut tut. Ist das das viele Chlorella, ne? Was ich gerade zu mir nehme und dann auch noch andere, zum Beispiel Alpha-Liponsäure, die mir gar nicht gut tat, weil ich da auch zu viel von genommen habe. Also da muss man ja echt aufpassen. Und dass du jetzt auch nochmal sagst, überhaupt grundsätzlich vorsichtig zu sein, das fand ich jetzt nochmal sehr hilfreich für viele, die jetzt hier zuhören, zu wissen, okay, Entgiftung ist vielleicht wirklich gar nicht dran, sondern erstmal HPU. Mhm. Erstmal HPU und dann gucke ich mal, wie es mir nach, weiß ich nicht, 6 Monaten, einem Jahr geht. Was würdest du überhaupt sagen? Wie lange dauert das?
Also ich würde mir da schon mindestens 1,5 Jahre Zeit geben. Einfach bis man das Gefühl hat, wow, jetzt fühle ich mich echt wesentlich besser als vorher. Okay. Also vielleicht noch nicht 100% gut, aber so 60-70%. Dann denke ich, kann man mal über sowas nachdenken. Ich persönlich habe es nie gemacht. Ich glaube, ich hatte zu Beginn einfach zu viel Angst davor, was da passieren könnte und habe es deshalb nicht gemacht und dachte, ach, ich mache jetzt erstmal nur die HPU-Therapie und danach habe ich es auch einfach gar nicht mehr gebraucht.
Genau, ja. Also, weil der Körper hat ja ein eigenes Entgiftungssystem. Das heißt, Der Körper entgiftet ja. Nur wenn man Entgiftungsstörungen hat, wie eben HPU, du gesagt hast, ist eine Entgiftungsstörung. Wenn ich die Störung behebe, dann kann mein Körper ja von selbst auch schon entgiften. Das macht er ja die ganze Zeit. Das ist also ein guter Punkt, ja. Und was du nochmal gesagt hast, 1,5 Jahre, wir versuchen oft irgendwie mal 2, 3 Wochen irgendwas und merken, geht mir immer noch nicht besser. Was für ein Quatsch, der glaube ich nicht mehr. Jetzt versuche ich was anderes. Und so können wir über Jahre hinweg ganz viel ausprobieren und trotzdem keine Besserung merken. Das finde ich auch nochmal gut, dass man wirklich mal grundsätzlich eine Sache angeht und dranbleibt und mal guckt nach 1,5 Jahren. Ne?
Also ich habe angefangen, erste Verbesserungen zu spüren nach 6 Monaten etwa. Und ich betone da nochmal angefangen. Und ich habe das damals nur durchgezogen, weil ich alternativenlos war. Sonst hätte ich sicher nach 4 oder 8 Wochen gesagt, ach, nö, das hilft mir nicht. Und ich glaube, bei der HPU ist ganz, ganz wichtig, einfach dranbleiben und Geduld haben. Wir sind ja auch nicht in 8 Wochen in diesen Zustand gekommen, also ich zumindest nicht. Und ich habe einfach gemerkt, mein Körper hat lange gebraucht, um mal wieder anders zu funktionieren. Und ich hatte dann auch so Aha-Effekte, wo ich dachte, so kann man sich fühlen, das ist ja krass, so viel Energie kann man haben, weil ich hatte die ja nie in meinem Leben, also es ist ja anders als jetzt bei Long-Covid zum Beispiel, wo man vorher auf einem guten Niveau war, dann eine Erkrankung hatte und danach einfach aus dieser Erkrankung nicht mehr rauskam. Ich kannte dieses Energieniveau nicht.
Das ist ein ganz neues Lebensgefühl für dich gewesen wahrscheinlich, oder?
Genau, oder auch dieses Gefühl, dass ich was essen kann und mir danach nicht schlecht ist. Ja. Das kannte ich viele Jahre nicht und das kam dann so nach und nach, also auch nicht über Nacht. Das hat sich so eingeschlichen. Ich hatte immer mal einen guten Tag und wieder 4, 5 schlechte und dann einen guten und wieder 4, 5 schlechte und irgendwann waren es mal 2 gute Tage und so ging das ganz langsam. Also ich kann nicht sagen, ich habe mir hier B6, Zink und Mangan reingepfiffen und nach 3 Wochen war ich ein ganz neuer Mensch. Überhaupt nicht.
Nee. Ja. Nee, das zeigt, okay, wir brauchen Geduld. Ja. Vielleicht mal auch das Thema angehen für sich. Ne? Wie kann ich geduldiger sein und auch in einer Erkrankung überhaupt das Leben genießen können, um nicht immer gleich zu sagen, ich muss unbedingt gesund werden, weil das kann ja auch wieder Stress auslösen, sondern sich die Zeit gönnen, ne? Die sich die Zeit nehmen und dann an einer Sache dranbleiben.
Genau.
Ja, Sonja, du hast uns hier so viele gute Impulse mitgegeben. Ich danke dir ganz herzlich. Jetzt bist du ja viel mehr drin im Thema als ich. Vielleicht wartest du die ganze Zeit noch auf eine Frage, die doch immer auftaucht. Warum fragt mich Johannes das nicht? Also gäbe es noch irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist noch erwähnenswert, auch dass wir das Thema noch mal kurz ansprechen.
Ja, eigentlich haben wir schon recht umfassend über alle möglichen Punkte gesprochen. Also mir würde jetzt spontan nichts mehr einfallen, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Nee,
ja, super, dann hast du damit den Sack zugebunden und wir wissen, okay, es gab jetzt keine Lücke in dem Ganzen. Wir haben alle wichtigen Themen abgedeckt, ne? Und wenn jetzt jemand sagt, ach, ich möchte mich mehr informieren, dann verlinken wir deine Webseite, wo man eben diesen Test machen kann. Der ist ja kostenlos. Oder wo man dann auch eben kostenpflichtige Kurse mit dir machen kann. Das verlinken wir alles. Ich danke dir so herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte, Johannes. Ja.
Und auch an dich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir diese Episode angehört hast. Dass du dir die Zeit und auch die Energie genommen hast. Denn das kostet ja immer Energie und ich wünsche dir so sehr, dass dir diese Energie in einer anderen Form wieder zurückgegeben wird. Vielleicht durch die Impulse, die du mitbekommen hast, die du vielleicht umsetzen kannst, indem du mal auf den YouTube-Kanal von Sonja gehst, auf ihre Webseite, um selbst mal zu testen, ob HPU vielleicht für dich ein Thema ist. Also alle Links findest du in den Notizen. Die Notizen sind manchmal so ein bisschen versteckt, aber sowohl bei Spotify als auch in anderen Audio-Abspielgeräten findet sich irgendwo immer die Möglichkeit, auf die Notizen zu gelangen. Und dort wird dann alles angegeben, auch die Möglichkeit zu spenden, die Möglichkeit, eine Sprach- oder Textnachricht zu schicken. All das findest du eben in den Notizen. Und ja, ich danke dir eben auch für jede Bewertung, die du abgibst oder wenn du diesen Podcast teilst mit anderen. Weil mein Wunsch ist, dass eben auch andere noch auf diesen Podcast aufmerksam werden, damit sie Hoffnung und Hilfe bekommen. Denn darum geht es ja in diesem Podcast, Hoffnung und Hilfe. Übrigens, wenn du noch immer mal zwischendurch andere Impulse haben möchtest und auch auf Instagram unterwegs bist, findest du auch da in den Notizen den Link zu unserem Instagram-Account. Faszination heißt er. Da kannst du auch gerne mit dabei sein. So, und jetzt wünsche ich dir die bestmögliche Woche und ich freue mich auf nächste Woche.